10 Fragen, die etwas andere Einleitung. Hallo Konstantin, bitte verzeih mir die etwas unprätentiöse Art der Kontaktaufnahme, aber der Einfachheit halber auf diesem Weg. Ich wollte mit dir wegen einer Veranstaltungsidee in Kontakt treten und höflich fragen, ob wir mal kurz dazu sprechen können. Falls du mit mir nichts anfangen kannst, ich bin der Anwalt aus dem Bayern 3 True Crime Podcast, LG Alexander. Mit dieser Nachricht von Alex über ein soziales Netzwerk begann unsere gemeinsame True-Crime-Reise. Viele Nachrichten gehen ja unter, zum Glück hat Konstantin sie aber gelesen und auch reagiert. Und nur wenige Wochen später stand das Konzept für angeklagt, schuldig oder nicht. 2 Juristen auf der Bühne, der eine Strafverteidiger in einigen der aufsehenerregendsten Fällen der vergangenen Jahre, der andere Tagesschausprecher und Journalist. Das ist eine einmalige Kombination und genau dieses Potenzial wollten wir auch nutzen. Auf der Bühne verhandeln wir beide einen echten Fall. Konstantin Schreiber als Ankläger, Dr. Alexander Stevens als Verteidiger. Aber entscheiden muss am Ende das Publikum, ob der Angeklagte schuldig ist oder nicht. Unsere Zuschauer müssen kombinieren, Argumente abwägen, Alternativen durchdenken, um zu einer Lösung, einem Urteil zu gelangen. Und genau dieses Konzept setzen wir nun auch mit diesem Buch fort. 7 echte Fälle, die ganz Deutschland bewegt haben, juristisch komplex, aber verständlich aufbereitet, damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, entscheiden können, schuldig oder nicht. True Crime, wahre Verbrechen, üben auf viele eine besondere Faszination aus. Das zeigt schon der anhaltende Erfolg des Klassikers Aktenzeichen XY ungelöst. Die ersten Auftritte unserer Show, angeklagt, waren binnen kurzer Zeit restlos ausverkauft. Was bringt Menschen dazu, ultimative Grenzen zu überschreiten, zu morden? Wie kann man Tätern auf die Schliche kommen und wie ist das Verbrechen juristisch zu bewerten? Große Fragen, die das Publikum in den Bann ziehen. Dabei geht es uns auch immer darum, Wissen zu vermitteln, Recht verständlich zu machen und gleichzeitig die Herausforderungen zu zeigen, die alle Beteiligten, Anwälte, Ankläger, Richter zu bewältigen haben, um am Ende der Gerechtigkeit näher zu kommen. Damit ihr wisst, mit wem ihr es hier auf Ankläger- und Verteidigerseite zu tun habt, haben wir uns gegenseitig interviewt. Von Knollenblätterpilzen der Mafia und zu kleinen Garderoben. 10 Fragen an Konstantin Schreiber. Wie seid ihr in der Tagesschau mit Kriminalfällen umgegangen? Eine spannende Frage, über die wir in der Redaktion immer wieder diskutiert haben. Dabei hat es in der Tagesschau eine Weiterentwicklung gegeben. Bis vor ein paar Jahren war es die absolute Ausnahme, dass über Verbrechen, Kriminalfälle, einzelne Urteile berichtet wurde. Es musste sich schon um besonders spektakuläre Fälle handeln, wie etwa seinerzeit der Satanistenfall. Inzwischen finden Verbrechen etwas häufiger den Eingang in die Sendung, weil eben festgestellt wurde, dass Kriminalfälle Menschen interessieren und großen Gesprächswert haben und dass damit ein ausgeprägtes Informationsinteresse einhergeht. Ich finde das richtig. Wenn du einen perfekten Mord planen müsstest, wie würdest du vorgehen? Da ich ja auch Krimi-Autor bin, setze ich mich häufig mit der Frage auseinander, wie könnte man morden, ohne erwischt zu werden? Experten sagen, der perfekte Mord sei am ehesten dann möglich, wenn man einen vollkommen Unbekannten willkürlich umbringt, weil es dann schwierig bis unmöglich wird, eine Verbindung zwischen Täter und Opfer zu ermitteln. Diese Idee hat die Schriftstellerin Patricia Highsmith in ihrem Klassiker Strangers on a Train, zu Deutsch Der Fremde im Zug, umgesetzt. Tolles Buch übrigens. Wenn ich vorhätte, eine mir bekannte Person zu ermorden, würde ich eher auf eine weiche Methode setzen, bei der es möglich ist, den Mord zu übersehen und eine natürliche Todesursache anzunehmen. Agatha Christie ließ in ihren Romanen mit Nikotin morden, einem sehr starken und binnen Minuten wirkenden Gift. Früher war das definitiv für den perfekten Mord geeignet, weil es sich im Körper mit den damals zur Verfügung stehenden Methoden nicht nachweisen ließ. Das ist aber nicht mehr der Fall. Heute ist der Nachweis immer noch schwierig bis unmöglich bei Rizin oder Botulin. Nur ist der Tod durch diese Gifte alles andere als schnell, sondern eher langsam und quälend. Ebenso wie das Gift des grünen Knollenblätterpilzes, das schon in geringer Dosis sicher tötet, was sich dann recht einfach als Unfall darstellen lässt. Allerdings tritt der Erfolg erst nach frühestens 3 Tagen ein. Du schreibst ja auch Kriminalromane. Was fasziniert dich daran und gibt es bestimmte Motive oder Charaktere, die dich besonders anziehen? Kriminalromane sind ja mehr als bloße Mordgeschichten. Man denke an die Klassiker von Agatha Christie, etwa Tod auf dem Nil. Es sind verschiedene Dinge, die dazu beitragen, dass Krimis wie dieser uns so fesseln. Das Eintauchen in eine andere Zeit, das Miträtseln, die sprachliche Ästhetik. Man lernt ja auch noch etwas dazu, jenseits des eigentlichen Falles. Kriminalromane verbinden szenische Eindrücke mit Spannung und Psychogrammen. Ich glaube, das ist das Geheimnis des riesigen Erfolges dieses Genres. Und bei Agatha Christie sind es ja auch immer wieder spannende ethische Fragen, die mich auch nach der Lektüre noch lange beschäftigt haben. Zum Beispiel Mord im Orient Express. Eine Gruppe von Menschen tut sich zusammen, um einen Kindsmörder zu töten, der der Justiz entwischt ist. Ist das richtig oder falsch, einen Menschen, der etwas verbrochen hat, das auf absolut unterster Stufe steht, zu richten? So ein Fall regt auch zum Nachdenken an. Gibt es einen realen Kriminalfall, der dich besonders beschäftigt hat? Und warum? Das war und ist sicherlich das Verschwinden der kleinen Maddie. Zum einen, weil Kriminalfälle, in denen Kinder eine Rolle spielen, uns alle immer besonders ergreifen. Zum anderen, weil mir hier alles so unbegreiflich und undurchsichtig erscheint. Was ist mit diesem bereits inhaftierten Straftäter, dem immer wieder nachgesagt wird, er könne der Täter sein? Welche Rolle spielen die Eltern? Und dass trotz einer derart intensiven Suche bis heute jede Spur von dem Kind fehlt, ist schon außergewöhnlich. Ich weiß nicht, ob wir in diesem Fall jemals die Wahrheit erfahren werden. Welcher Verbrechercharakter wären wir deiner Ansicht nach, wenn du dir etwas aussuchen müsstest? Bei dir würde mir zuerst Patrick Bateman aus Bret Easton Ellis' American Psycho einfallen. Charmant, erfolgreich, aber da schlummert sehr viel, sagen wir, unerkannte Leidenschaft unter der Oberfläche. Bei mir selber fällt mir das etwas schwerer. Ich denke da an Richter Wargrave in Agatha Christies erfolgreichstem Buch »And Then There Were None« zu Deutsch »Und dann gab's keines mehr«. Der Richter lockt 10 ganz unterschiedliche Personen unter Vorwänden auf eine entlegene Insel und bringt einen nach dem anderen um. Dabei ging es ihm aber darum, Unrecht, das diese Personen begangen haben und für das sie nicht belangt wurden, zu sühnen. Und das ist auch der Punkt, an dem ich denke, wenn überhaupt, könnte ich ein Verbrechen aus Gerechtigkeitssinn begehen. Eine Motivation, die ja viele von uns nachvollziehen können. Man denke nur an den Fall Marianne Bachmeier, die Mutter, die den Mörder ihrer Tochter vor Gericht erschoss und mit der sich damals viele Menschen in Deutschland solidarisierten. Aus Eifersucht oder Habgier heraus würde ich aber niemals zu Gewalt greifen. Warum hast du Jura damals ad acta gelegt und dich für den Journalismus entschieden? Das hat sich so ergeben. Nach dem ersten Staatsexamen hatte ich seinerzeit bei einer Bank gearbeitet und bin dann durch einen Zufall im Journalismus gelandet. Es war aber schon während des Studiums so, dass ich mir nicht sicher war, ob ich bei Jura bleiben würde. Denn die meisten Fälle, die man bearbeitet, sind ja nicht so spektakulär und spannend wie die, die wir hier präsentieren. Viel Routine und keineswegs aufregend. Vor allem natürlich im Zivilrecht oder öffentlichen Recht. Wobei, wenn ich mir so anschaue, was du für Fälle verteidigst, das ist dann doch fast so, wie man es aus TV-Serien oder Filmen kennt. Wenn du einen Tag lang die Rolle eines Strafverteidigers übernehmen würdest, welchen berühmten oder fiktiven Bösewicht würdest du gerne verteidigen? Mein erster Impuls: Al Capone. Wobei ich mir das wohl besser nochmal überlegen sollte. Al Capone ist ja mit niemandem glimpflich umgegangen, auch nicht mit seinen Anwälten. Und ob man sich wirklich mit der Mafia einlassen möchte als Anwalt? Vielleicht doch besser nicht. Wobei natürlich auch einem Mafiosi ein fairer Prozess und eine Verteidigung zustehen. Welcher Moment in unserer Bühnenshow bereitet dir am meisten Spaß? Welcher nervt am meisten? Nerven tut mich eigentlich nichts. Ein besonderer Moment ist immer der, wenn wir hinter dem Vorhang hervorkommen und im Dunkeln auf die Bühne treten. Die Show beginnt ja mit einem gemeinsamen Klavierspiel von uns beiden. Das schafft am Anfang schon eine ganz besondere Atmosphäre, die auch mit mir etwas macht. Der Augenblick, wenn man hinausgeht und in den großen Saal voller Menschen blickt, mit einer Mischung aus Anspannung und Freude, das ist jedes Mal wieder toll. Was stört dich am meisten an Alexander Stevens? Wenig. Auch wenn wir uns auf der Bühne immer ordentlich fetzen, verstehen wir uns im realen Leben sehr gut. Höchstens, dass er backstage immer die größere und schönere Garderobe hat und ich meistens nur eine kleine fensterlose Kammer. Er behauptet, das sei jedes Mal Zufall. Ich bin mir da allerdings nicht so sicher. Was war ein Moment in deinem Leben, an dem du wirklich an deine Grenze gekommen bist? Das war, als ich einmal an einer Obduktion teilgenommen habe, während des Studiums im Rahmen eines Seminars zu Kriminologie. Wir waren eine kleine Gruppe von Studenten und natürlich irgendwie darauf vorbereitet, was wir da erleben werden. Ich fand das Optische auch gar nicht so schwierig, konnte mich da ganz gut darauf fokussieren, das nicht zu nah an mich herankommen zu lassen. Worauf ich aber gar nicht vorbereitet war, waren die Geräusche, die bei einer Obduktion ja auch entstehen. Da musste ich mich schon das ein oder andere Mal ziemlich zusammenreißen. Der Strafverteidiger, der keinen Döner im Auto essen darf. 10 Fragen an Alexander Stevens. Gab es einen Fall, den du nicht verteidigen wolltest? Ja, es gab Fälle, da habe ich innerlich gerungen, besonders wenn es um abscheuliche Verbrechen gegen Kinder ging. Trotz beruflicher Abhärtung bleibt eine tiefe menschliche Reaktion nicht aus. Man fragt sich, kann ich das wirklich vertreten? Doch meine Aufgabe als Strafverteidiger ist es, jedem eine faire Chance zu geben, unabhängig von der Tat. Das ist ein Kernprinzip unseres Rechtssystems. Oft werde ich als Verteidiger, der naturgemäß engen Kontakt zu Tätern hat, mit ihnen stigmatisiert. Aber wir verteidigen nicht die Tat, sondern den Menschen, den mutmaßlichen Täter. Es geht um grundlegende Werte. Die Unschuldsvermutung? Erst nach einem fairen Prozess, in dem alle Fakten auf dem Tisch liegen, kann über Schuld entschieden werden. Ein faires Verfahren, Schutz vor Willkür, eine ausgewogene Berichterstattung und verhältnismäßige Strafen, Vertrauen in den Rechtsstaat. Nur wenn jeder eine faire Verteidigung erhält, auch derjenige, dessen Taten wir zutiefst verabscheuen, bleibt unser Rechtssystem glaubwürdig. Deshalb habe ich mich immer entschieden, gleich welche Tat dem Beschuldigten vorgeworfen wurde, die Verteidigung zu übernehmen. Es ist ein ständiger Konflikt zwischen persönlicher Moral und professioneller Pflicht. Interessanterweise wird diese Frage Ärzten nie gestellt. Niemand kritisiert einen Arzt, der nach einem Amoklauf auch den schwerverletzten Täter behandelt. Das wäre ethisch unhaltbar. Diese Doppelmoral zeigt, wie oft Emotionen gesellschaftliche Errungenschaften überlagern. Ärzte und Strafverteidiger teilen ein Ethos. Den Schutz von Leben und Würde, das Prinzip der Hilfe. Wir erfüllen im Kern humanitäre Aufgaben. Was war dein größter Erfolg als Strafverteidiger? Die Vorstellung, dass die größten Erfolge die Fälle sind, in denen ich meinen Mandanten helfen konnte, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, klingt zwar gut, ist aber oft ein Trugschluss. In der Realität endet das Mandat meist mit dem Urteil und der Kontakt zum Mandanten ist danach beruflich beendet. Die wahren Erfolge als Strafverteidiger sind für mich die Fälle, die auf den ersten Blick aussichtslos erscheinen, in denen man aber durch geschickte Verteidigung oder manchmal auch durch einen glücklichen Zufall das Blatt wendet. Ein Beispiel dafür ist der Fall eines Tischtennislehrers, dem sexueller Missbrauch einer 12-Jährigen vorgeworfen wurde. Er entsprach dem Klischee des pädophilen Jugendtrainers, ein älterer Mann mit Hornbrille, der in seinem Umfeld als Sonderling galt. Die Vorverurteilung war nahezu perfekt. Das Mädchen schilderte den Missbrauch detailliert und gab an, der Lehrer habe ihr gedroht, ihr Meerschweinchen zu töten, wenn sie etwas erzähle. Aufgeflogen war die Sache, weil sich das Mädchen der Mutter ihrer besten Freundin anvertraut hatte. Doch in der Verhandlung stellte sich heraus, dass sich auch in der Familie besagter Mutter ein sexueller Missbrauch ereignet haben sollte und der Täter mit der Tötung eines Meerschweinchens gedroht hatte. Damit wurde klar, dass das Mädchen Opfer von Suggestion geworden war. Der Tischtennislehrer wurde freigesprochen. Und der größte Misserfolg? In Deutschland enden etwa 80% aller Anklagen der Staatsanwaltschaft mit einer Verurteilung. Misserfolge sind daher ein unvermeidlicher Teil des Lebens eines Strafverteidigers. Natürlich gibt es Fälle, die man trotz aller Bemühungen verliert. Das ist hart, aber man lernt damit umzugehen und idealerweise diese Erfahrungen positiv zu nutzen. Die größten Misserfolge sind jedoch zweifellos die Fälle, in denen man von der Unschuld des Mandanten zutiefst überzeugt ist und dieser dennoch verurteilt wird. Im Gegensatz zu zivilrechtlichen Streitigkeiten, wo Beweisregeln strenger sind, ist die Hürde für eine strafrechtliche Verurteilung in Deutschland erstaunlich niedrig. Es genügt die bloße Überzeugung des Richters. Das Fehlen strenger Beweisregeln und die Möglichkeit, jemanden allein aufgrund von Aussage gegen Aussagekonstellationen zu verurteilen, im schlimmsten Fall sogar lebenslang, sind in anderen Rechtsgebieten undenkbar. Diese Diskrepanz führt häufiger als gedacht zu eklatanten Fehlurteilen. Ein bekannter Richter des Bundesgerichtshofs geht davon aus, dass jedes vierte Strafurteil ein Fehlurteil ist. Als Strafverteidiger ist man in solchen Fällen machtlos. Man hat alle Register gezogen, alle Argumente vorgebracht, aber am Ende entscheidet die subjektive Überzeugung eines Einzelnen über das Schicksal eines Menschen. Diese Ohnmacht ist schwer zu ertragen und hinterlässt oft ein Gefühl der tiefen Frustration. Nimmt man das mit in den Schlaf? Natürlich lernt man sich emotional zu distanzieren, eine Art Schutzschild aufzubauen. Man härtet ab. Vielleicht stumpft man sogar ein Stück weit ab. Wer wie ich täglich mit Tötungs- und Sexualverbrechen konfrontiert ist, könnte diesen Beruf nicht ausüben, wenn er die Gräueltaten nicht aus seinem Privatleben ausblenden könnte. Doch diese Distanzierung ist kein vollständiger Schutz. Es gibt Fälle, die einen verfolgen, die sich in die Träume schleichen und einen mit einem Gefühl der Hilflosigkeit zurücklassen. Es ist nicht so, dass man ständig von den Details der Verbrechen gequält wird, aber das Wissen um das Leid, das Menschen einander zufügen können, hinterlässt sicherlich auch die ein oder andere Narbe. Gleichwohl muss man die Belastung relativieren. Als Strafverteidiger ist man nur mittelbar mit dem Leid konfrontiert. Man sieht die Akten, man hört die Zeugen, aber man ist nicht direkt am Tatort. Viel härter trifft es die Polizisten und Rettungskräfte, die unmittelbar mit dem Grauen konfrontiert sind, die die Verletzten bergen, die die Toten sehen. Ihre Belastung ist ungleich größer. Dennoch ist es wichtig, die emotionale Belastung des Strafverteidigerberufs nicht zu unterschätzen. Es ist ein ständiges Ringen mit dem Gewissen, ein Abwägen zwischen professioneller Pflicht und menschlichem Mitgefühl. Es ist ein Beruf, der einen fordert, der einen verändert, der einen mit den dunkelsten Seiten der menschlichen Natur konfrontiert. Und ja, manchmal nimmt man diese Dunkelheit mit in den Schlaf. Wenn du nicht vor Gericht stehst, dann tauche ich ein in die Unterhaltungswelt oder besser gesagt ins Infotainment. Spektakuläre Verbrechen, ihre Hintergründe und juristischen Feinheiten, sei es in unseren gemeinsamen Podcasts oder auf unseren Live-Touren. Diese Arbeit ist für mich mehr als nur ein Hobby. Sie ist eine Fortsetzung meiner beruflichen Leidenschaft, eine Möglichkeit, komplexe Sachverhalte einem breiten Publikum zugänglich zu machen und gleichzeitig die Grenzen des Strafrechts zu erkunden. Die Fälle, die wir in unseren Shows und Podcasts besprechen, sind oft mehr als bloße Kriminalgeschichten. Sie sind Fenster in die menschliche Seele, Spiegelbilder gesellschaftlicher Abgründe und Herausforderungen für unser Rechtssystem. Wir analysieren nicht nur die Taten selbst, sondern auch die Motive, die Täter antreiben, die Fehler, die im Ermittlungsverfahren gemacht wurden, und die juristischen Schlupflöcher, die ausgenutzt werden. Diese Arbeit ermöglicht es mir auch, meine Erfahrungen als Strafverteidiger in einem anderen Kontext zu nutzen. Ich kann mein Wissen und meine Perspektive teilen, ohne an die Zwänge des Gerichtssaals gebunden zu sein. Ich kann kontroverse Themen ansprechen, juristische Grauzonen ausleuchten und alternative Sichtweisen präsentieren. Darüber hinaus ist es eine Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten, die sich für Kriminalfälle und das Rechtssystem interessieren. Wir führen angeregte Diskussionen, beantworten Fragen und geben Einblicke in die oft undurchsichtige Welt der Justiz. Und natürlich ist es auch eine willkommene Abwechslung zum stressigen Alltag eines Strafverteidigers. Es ist eine Möglichkeit, abzuschalten, kreativ zu sein und gleichzeitig meiner Leidenschaft für das Strafrecht nachzugehen. Lieblingsfilm und warum? Einer meiner Lieblingsfilme ist Die Verurteilten. Er zeigt, dass selbst in den dunkelsten Momenten Hoffnung und Menschlichkeit existieren. Die Geschichte von Andy Dufresne, der trotz seiner unrechtmäßigen Verurteilung nicht aufgibt, ist sehr inspirierend. Was ist an dir britisch, was ist deutsch? Meine britische Seite äußert sich in einem Hang zu schwarzem Humor und einer gewissen Vorliebe für kulinarische Experimente, sagen wir mal jenseits des Mainstreams. Meine deutsche Seite zeigt sich in einem ausgeprägten Ordnungssinn, der vielleicht auch auf meine familiären Wurzeln zurückzuführen ist, mütterlicherseits britisch, väterlicherseits aus einer Militärdynastie. Sie kommt auch in einer gewissen Disziplin und meinem Hang zur Gründlichkeit zum Ausdruck. Die Schulzeit bei den Regensburger Domspatzen war eine äußerst prägende Zeit. Man wird im zarten Alter von 10 zu einem kleinen Erwachsenen, muss selbst mit Geld haushalten, ist wochenlang von seiner Familie getrennt und tritt fast jeden Tag irgendwo auf großen Bühnen auf. Auch wenn es bisweilen eine sehr harte Schule war, würde ich es wieder tun. Ich habe dort viel gelernt, was mir im Leben geholfen hat: Disziplin, Durchhaltevermögen und Teamgeist. Und es war eine Zeit, die ich nicht missen möchte. In 10 Jahren wirst du mit Konstantin Schreiber immer noch True Crime machen. An Konstantin stört dich am meisten, dass ich keinen Döner im Auto essen darf. Er scheut nämlich gebratene Zwiebeln. Dabei gibt's im Döner gar keine gebratenen Zwiebeln. Und noch eine letzte Frage. Was genau passiert in diesem Buch? Konstantin Schreiber und ich haben 7 Fälle ausgewählt, 6 davon echte Tötungsdelikte, einer ein Rufmord. Gemeinsam zeichnen wir ein spannendes und vielschichtiges Bild davon, wie unser Strafrecht funktioniert und wo es an seine Grenzen stößt. Zudem haben all diese Fälle eine hohe Aufmerksamkeit in den Medien erzielt, das heißt, zum Gerichtswesen kommt noch eine weitere Instanz hinzu. Die Öffentlichkeit, die sich ebenfalls ein Bild macht von Moral und Gerechtigkeit, Täter und Opfer, nicht immer zum Vorteil der Rechtsprechung. Was die Fälle noch gemein haben? Sie halten die Hörerinnen und Hörer in Atem, weil sie spektakuläre Wendungen bereithalten, zweifelhaftes Vorgehen in den Ermittlungen und vor Gericht, juristische Besonderheiten und grauenvolle Verwerfungen. Fehler sind absolut menschlich, können aber fatale Folgen haben. Nicht jedes Geständnis entspricht der Wahrheit, und hinter manch abscheulichem Verbrechen steckt ein noch abscheulicheres Motiv. Am Ende ist die Frage, schuldig oder nicht, nicht immer ganz einfach zu beantworten. Und nun wünschen wir viel Vergnügen beim Mitfiebern und Miträtseln. Konstantin Schreiber und Alexander Stevens im April 2025.